Ihr Lieben, herzlichen Dank für die Einladung, hierher nach Zeitz zu kommen. Das freut mich sehr. Ich weiß gar nicht genau, ob ich schon mal die Ehre hatte, hier Predigtdienst zu tun dürfen. Wenn, ist es lange her, aber möglicherweise nicht. Ich bin nicht sehr oft hier in Zeitz gewesen, aber wenn ich da war, dann waren es eigentlich immer besondere Anlässe, an die ich mich gerne erinnere. Und das ist sehr, sehr schön. Der letzte sehr schöne Anlass ist noch nicht ganz so lange her. Das war meine Verabschiedung als Vorsitzender unseres EC-Landesverbandes. Das war hier in diesem Raum. Und das war ein sehr schönes Ereignis. Insofern habe ich mich gefreut, euch zu sehen, kennenzulernen und heute bei euch sein zu dürfen. Kleine Menschen, große Wirkung. Das ist das Thema, was ich mir jetzt für den heutigen Sonntag, den dritten Adventssonntag, mal rausgesucht habe. Und ich will mal eine Frage stellen: Was macht für Sie, was macht für dich die Adventszeit besonders? Also bei mir ist es ein Wort, was da eine ganz große Rolle spielt, und das ist das Wort Vorfreude. Es gibt ja so ein Sprichwort: Vorfreude ist die schönste Freude, und bei mir trifft das voll zu. Und ganz besonders in der Adventszeit kommt das zum Tragen. Und ich habe mich gefragt, warum ist denn das eigentlich so? Das hat viele Gründe. Und natürlich, glaube ich, kennt jeder das Problem, dass die Vorfreude auch mal ganz schnell weg sein kann. Ja? In der Hektik und im Stress, das ist ja doch eine Zeit. Und dann ist das Weihnachtsfest da und man wollte sich eigentlich, ne, jeder kennt das vielleicht irgendwie, man hatte sich vorgenommen, diesmal wird es irgendwie nicht so, und dann ist doch wieder passiert, dass man eigentlich nicht mehr weiß, wo die Zeit geblieben ist. Und ich habe mir in diesem Jahr das auch wieder mal vorgenommen. Und mir ist es in diesem Jahr aber besser geglückt. Und ich glaube, das liegt an zwei Dingen. Das liegt daran, dass ich mir immer wieder mal, ganz besonders dann, wenn es stressig wurde und vielleicht ja jetzt auch noch mal wird, mal gucken, die letzte Woche, mich kurz ganz selber in die Stille zurückgezogen habe und habe ein kurzes Gebet gesprochen. Danke, Herr, danke, dass ich viele Sachen genießen kann. Danke, dass ich viel Schönes erleben darf. Danke, dass ich Bewahrung erleben darf. Und das Zweite, was das für mich besonders macht, ist das Thema Erinnerung. Ich erinnere mich an meine Kinderzeit, an das, was meine Eltern mit mir und meinen Geschwistern in der Adventszeit veranstaltet haben. Und das sind sehr schöne Erinnerungen. Wir nannten das immer Adventsstündchen, ja, meistens so am Abend, kurz vorm Abendessen oder danach, hinsetzen, Gitarre spielen, mein Vater dann, so wie der Achim, singen, selbstgebackene Kekse, manchmal gab es Apfelsinen, wer wie ich in der DDR aufgewachsen ist, weiß, dass das nicht selbstverständlich war. Und es sind ganz besondere Erinnerungen, die ich als Kind habe, obwohl ich noch ein kleiner Mensch war. Ich möchte heute früh gerne zwei Geschichten mit euch teilen. Und das sind jetzt keine Geschichten im Sinne von, hat sich einer ausgedacht, sondern die sind beide passiert. Die eine ist mir erzählt worden, bei der anderen war ich selbst dabei. Ein ziemlich bekannter Pfarrer in Deutschland wird aufgrund seiner Kompetenzen, die er sich in verschiedenen Dingen erworben hat, durch schriftliche, durch Bücher, durch Veröffentlichungen, immer mal wieder auch als Redner auf großen Veranstaltungen, teilweise auch auf großen Firmen, die sonst jetzt mit dem Glauben nicht unbedingt was zu tun haben, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Und er wird da als Redner gebucht, und das ist jetzt auch mal wieder so, in einem großen Saal in Süddeutschland, über 200 Personen, fast voll, und er ist da als Redner gebucht, und diesmal ist aber was anders. Denn das ist sonst jetzt nicht so, aber diesmal ist es so, dass seine Frau mit dabei ist und die jüngste der drei Töchter, die ihnen geschenkt wurden. Die Kleine ist 3 Jahre alt. Und das Setting ist eigentlich alles perfekt. Er steht schon vorne auf der Bühne und will seinen Vortrag beginnen. Und da passiert es. Also jeder, der Mama oder Papa war, weiß, wie das geht, wenn was passiert, was nicht passieren soll. Die Kleine hat ihren Papa da vorne auf der Bühne entdeckt und dann war die Richtung klar. Ja? Strack nach vorne. in Richtung. Bewegt sich die Kleine da in Richtung Bühne zu ihrem Papa und kommt natürlich da auch an. Peinlich, ja? Oh Mann. Nee, das geht jetzt nicht. Geh mal wieder nach hinten zu Mama. Papa kann jetzt nicht. Klar, funktioniert natürlich nicht. Die Kleine landet auf dem Arm ihres Papas. Und das, na klar, die Zuhörer sehen das, ne, und finden das super, ja. Ja, niedlich, guck mal. Oder lass mal gucken, wie er da jetzt wieder rauskommt. Aber damit noch nicht genug. Die Kleine schafft es auf dem Arm ihres Papas irgendwie ans Mikrofon oder in die Nähe des Mikrofons, will singen. Nee, das geht nicht, du kannst jetzt hier nicht singen. Aber das hat die Masse natürlich schon mitgekriegt. Ja, super, sing was. Ja. Ja, und dann hält der Papa sie ans Mikrofon und sie singt da rein. Voll rein. Und sie singt, was sie morgens immer singt. Denn jeder Tag im Kindergarten beginnt mit diesem kleinen Song. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Bam. Ja, wie man so schön sagt, Treffer versenkt. Mehr gab es an dem Abend eigentlich nicht zu sagen. Die Predigt war gehalten. Also er hat dann seinen Vortrag noch gehalten und der war sicherlich auch gut. Aber ihr dürft dreimal raten oder vielleicht auch nur einmal, was die Leute sich an diesem Abend gemerkt haben und was die von dem Vortrag mit nach Hause genommen haben. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. So, Zippo, jetzt darfst du mal das erste Bild mit der Krippe. So sieht das bei uns jetzt gerade aus, ja? Meine Frau hat die Krippe da ganz liebevoll in unsere Wohnung gestellt und jeder, der genau hinguckt, weiß, ja, ist noch nicht Weihnachten, ne? Ist Advent. Ne? Da fehlt noch was und die Ureinwohner im Stall sind dann noch drin, ne? Und die handelnden Personen sind noch unterwegs. Szenenwechsel. Zweite Geschichte. Jetzt mal das nächste Bild. Das ist Lukas. Zu dem Zeitpunkt etwa 7 Jahre alt. Heiligabend in der Landeskirchengemeinschaft Wittenberg. Und unter den Zuhörern sitzt der 7-jährige Lukas direkt neben seiner Omi. Und ist super schön. Und der Rest der Familie sitzt auch da, seine Mama und auch sein Papi, und der bin zufälligerweise ich. Der Raum ist festlich geschmückt, ist ganz schön. Heiligabend, alle freuen sich auf Weihnachten. Unser Prediger, damals Reinhard Kronberg, steht auf und dann wird es ganz still, wirklich mucksmäuschenstill. Er geht nach vorne ans Mikrofon und sagt, ihr Lieben, ich möchte uns jetzt die Weihnachtsgeschichte vorlesen, so wie sie aufgeschrieben ist im Evangelium von Lukas. Stichwort. Mein Großer hört seinen Namen, springt auf, Arm hoch und ruft so laut, dass es wirklich jeder hört, Lukas, hier. Damit war die Stille erledigt, alle waren am Gackern. Ja. Sehr witzige Stimmung. So ein Heiligabend-Gottesdienst hat es bis dahin dann noch nicht gegeben. Ja. Die alte Kinderschwester, Schwester Busch, die meine Kinderstunden früher, als ich ein kleiner Junge war, gehalten hat, die konnte sich noch eine Stunde nach dem Gottesdienst nicht wieder einkriegen. So war die am Gackern. Kleine Menschen, große Wirkung. Ich weiß nicht mehr genau, was Reinhard Kronberg damals in seiner Predigt erzählt hat, das weiß ich noch, das werde ich auch nicht vergessen. Okay. Ich möchte uns den Predigttext lesen, der dieser Predigt zugrunde liegen soll. Der ist aufgeschrieben im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Wer das mitlesen möchte, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als das aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also ich finde, dass das eine anrührende Geschichte ist, eine berührende Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus ist mittendrin im Leben. Und nicht nur mittendrin in seinem eigenen, sondern mittendrin auch im Leben der Menschen damals. Vor allem im Leben der Menschen, denn er wollte da sein, mitten unter ihnen. Und wenn man sich das Markus-Evangelium anguckt, die Kapitel davor und danach, dann bekommt man davon einen kleinen Eindruck. Er ist bei den Menschen, er stillt Stürme, er macht Kranke gesund, er lehrt sie, er erzählt ihnen vom Reich Gottes, er erweckt Tote wieder zum Leben und erklärt ihnen, wieso Gott für ihr Leben wichtig ist. Er gibt ihnen Brot zu essen und er will ihren Hunger nach Leben stillen. Und die Menschen verstehen das. Da wird berichtet, dass sie teilweise in Scharen zu ihm kommen. Ganz viele. Alle wollen ran an ihn. Am Ende des 6. Kapitels im Markus-Evangelium wird berichtet, dass Menschen nur seinen Mantel oder sein Gewand anfassen wollten oder angefasst haben. Und das reichte, um gesund zu werden. Nur das. Noch gar kein Wort oder eine persönliche Begegnung. Nur so nah wie möglich ran an Jesus, ihn berühren und es reicht. Es reicht, um gesund zu werden und für viele war das wahrscheinlich damals etwas sehr Besonderes und auch etwas sehr Wichtiges. Und ich glaube, das kann man gut verstehen, dass die Menschen das dann auch für ihre Kinder wollten. Sie wollen, dass ein wichtiges, vielleicht nicht das Wichtigste im Leben, aber ein sehr wichtiges zu Jesus bringen. Sie wollen, dass er sie anrührt. Ich kann jetzt nicht gut Griechisch oder überhaupt nicht, aber ich habe Freunde, die das können. Da habe ich mal nachgefragt, was das denn, wie das denn steht. Da ist im Griechischen ein Wort beschrieben, das hat mit Haptik zu tun, also mit etwas berühren. Und ihr kennt das vielleicht, ne? Wenn man etwas berührt, manchmal so auf dem Jahrmarkt oder sonst bei irgendwelchen Spielen, ne? Wenn man in irgendetwas reingreift, und soll jetzt erkennen, was das ist, dann klappt das auch. Ja? Manchmal vielleicht auch nicht, aber in den überwiegenden Fällen klappt das. Und du brauchst das gar nicht angucken, sondern du hast es angefasst, du hast es berührt und trotzdem weißt du, was das ist. Du kannst damit was anfangen, es erschließt sich unserem ganzen Menschen. Und mit den Kindern damals war das so eine Sache. Sie waren gewollt und begehrt, grundsätzlich jedenfalls. Kinderlosigkeit damals war was ziemlich Schlimmes. Wenn eine Ehe oder eine Beziehung kinderlos blieb, konnte das erhebliche Folgen haben, auch wirtschaftliche Folgen für die Menschen. Das war ein schlimmer Notstand. Und es wird in der Bibel auch an mehrfacher Stelle berichtet, wie schlimm das für Menschen war, noch für Frauen, wenn sie keine Kinder, und wie ein großer Segen es für sie war, wenn es denn doch passierte, dass sie ein Kind zur Welt brachten. Denn es konnte bedeuten, dass bei Armut oder Krankheit die Versorgung nicht gewährleistet war. Andererseits, wenn sie denn da waren, hatten sie eigentlich keinen besonderen Platz in der Gesellschaft. Sie hatten ihren Platz einzunehmen und ansonsten möglichst nicht zu stören. Und vielleicht erklärt sich genau so die Reaktion der Jünger. In der Übersetzung der Basisbibel steht, sie wiesen sie schroff zurück. Also eine ziemlich ablehnende Haltung. jetzt haut ab hier und stört nicht Jesus, der hat Wichtigeres zu tun, als sich mit euch zu beschäftigen. Ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich in unserem Leben, wenn wir Dinge und die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, zu Jesus bringen? Tun wir das noch? Bringen wir die Dinge in unserem Leben, die uns wichtig sind, zu Jesus? Oder kümmern wir uns lieber selber drum? Weil wir nicht ganz sicher sind, vielleicht klappt es ja dann doch besser. Nein, ich halte das für einen Riesenschritt, für einen ganz besonderen Schritt, für einen wichtigen Schritt, wenn Menschen die Dinge, die ihnen wichtig sind, zu Jesus bringen. Und das gilt in ganz besonderer Weise auch für die Kinder. Wenn Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen und möchten, dass er sie segnet. Dass ihr Leben unter dem Schutz und unter dem Segen desjenigen steht, der sich unser Leben ausgedacht hat. Und der deswegen wahrscheinlich auch am besten wissen wird, wie es funktioniert. Das ist Gott. Und ich habe mich weiter gefragt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mir bewusst gemacht, dass es auch Dinge gibt in meinem Leben, die ich vielleicht Gott vorenthalte? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder mal stellen sollte. Welche Dinge sind das, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie schon längst hätten zu Gott bringen, weil sie uns Mühe machen, weil sie uns Sorgen machen? Und ich halte das für einen großen Schatz, wenn Menschen das erkennen, dass das geht. Jawohl, ich darf auch mit dem, was mir Sorgen macht, was mir Not macht, zu Jesus kommen. Christian hat ja vorhin hier auch so ein Beispiel erzählt. Das ist ein großer Schatz, wenn Menschen das tun und wenn Menschen das auch miteinander teilen, so wie das hier in der Gemeinde passiert. Wenn Menschen die Dinge zu Jesus bringen, weil sie wissen, dass sie bei ihm besser aufgehoben sind als bei uns selber. Und jetzt gucken wir uns nochmal so ein kleines Menschlein an, das nächste Bild. Guckt mal hier. Ja? Ein paar Wochen alt. Das Enkelchen eines Freundes von mir. Wie bitte?
Das ist Portal, das hat das Namensschild dran.
Ja, ja. Also das Leben dieses Kindes, das ist ja klar, hängt auf Gedeih und Verderb davon ab, dass Erwachsene sich um es kümmern. Im Idealfall sollten das die Eltern sein. Klappt leider nicht immer so ganz, aber in den meisten Fällen ja wahrscheinlich schon. Dieses Kind wird sterben, wenn es keine Menschen gibt, keine Erwachsenen, die sich um es kümmern. Das kann alleine wirklich nicht viel zu Wege bringen. Aber eine einzige Sache gibt es, die kann dieses kleine neugeborene Würmchen besser als jeder Erwachsene und das vom allerersten Atemzug an. Man fragt sich, was ist das? Was kann ein neugeborenes Baby besser als jeder erwachsene Mensch? Die Antwort ist, Liebe konsumieren. Dieses Baby kann Liebe konsumieren. Es saugt die Liebe der Eltern auf wie ein Schwamm. Keine Vorbehalte, kein Taktieren, kein Überlegen, kein Abwägen auf Gegenseitigkeit, nein. Einfach Liebe konsumieren. Und indem es genau das tut, bleibt es am Leben. Indem es genau das tut, entwickeln sich wunderbare Beziehungen, hoffentlich wunderbare Beziehungen zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern. Was für ein Geschenk, was für ein kostbares Geschenk ist das? Dieses Kind konsumiert Liebe und das führt es ins Leben. Und genau diese Kostbarkeit ist es, die Jesus hier in den Mittelpunkt stellt. Er zeigt den Menschen damals und auch uns heute, glaube ich, wie Gott sich das gedacht hat mit seinen Kindern, mit uns. Genau das ist sein Evangelium, dass Gott jeden Menschen liebt, ohne Vorbedingungen, ohne Vorleistung, ohne eigenes Zutun. Das ist eine großartige Botschaft und das ist eigentlich auch die wichtigste Botschaft im Advent und auch an Weihnachten. Das ist das, was Weihnachten ausmacht. Bei allem anderen, was wir Schönes haben und Schönes genießen dürfen, das ist das Zentrum und Jesus stellt das hier mitten in den Mittelpunkt. Und es ist eigentlich ziemlich schlimm, was wir Menschen dann tun. Wir machen das kaputt, so oft. Wir machen das kaputt mit unserem Neid, mit unserer Eifersucht, mit unserem Hang, im Vordergrund stehen zu wollen, mit unserer Eitelkeit. Ja, genau wie hier die Jünger. Das mag ja vielleicht gut gemeinte Rücksichtnahme gewesen sein, irgendwie, ja, dass man jetzt Jesus nicht stören will oder ihn jetzt, mag sein, dass das gut gemeint war, aber das wissen wir alle, gut gemeint ist ja noch lange nicht gut gemacht. Die Jünger wiesen sie schroff zurück. Das ist ein sehr heftiger Ausdruck, der hier steht. Ein wirklich heftiger Ausdruck. Genauso wie die Reaktion Jesu. Er wurde unwillig, woanders steht, er wurde zornig. Also die sind wirklich offensichtlich richtig aneinander geraten, richtig ernsthaft. Man könnte sich ja fragen, warum ist denn das so? Warum bringt das Jesus derart in Rage? Unser Text sagt nichts Genaueres darüber aus. Aber könnte es sein, dass Jesus vielleicht genau das verhindern will, was ich eben so skizziert habe? Dass er genau das verhindern will, dass Menschen, wir, seine Mitarbeiter, seine Jünger, geht ja nicht um irgendwen hier, sondern es geht hier um seine Mitarbeiter, mit ihrer Eitelkeit, mit ihrem Standesdünkel dafür sorgen, dass Menschen, in dem Fall waren es Kinder, nicht zu ihm kommen können? Dann wäre in der Tat sehr verständlich, dass Jesus das ernsthaft aufregt. Und da so energisch dazwischen geht. Und nicht nur das, er setzt noch einen obendrauf. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Oder vielleicht ein bisschen anders, ich habe das mal versucht, ein bisschen anders zu formulieren. Wer sich für die Liebe Gottes nicht öffnet wie ein Kind, der wird sie wahrscheinlich nicht erleben. Wer sich für die Liebe Gottes nicht öffnet wie ein Kind, wird sie nicht erleben. Und Jesus zeigt danach den Menschen damals, wie er das meint. Er setzt sie auf seinen Schoß, er umarmt sie und er segnet sie. Was für ein kostbarer Moment ist das. Die Kinder dürfen ganz nah ran. Kleine Menschen dürfen ganz nah ran an Jesus. Und Jesus zeigt damit den Großen, wie er das meint mit seiner Liebe zu uns. Also ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht, das ist ja schon ein besonderer Moment, wenn man mal irgendwo ganz nah ran darf, ja? Ein Moment, der wird mir lange in Erinnerung bleiben, war ein paar Jahre her, ein Fußballspiel meines Lieblingsclubs. Der kommt aus dem Ruhrgebiet. Der spielte bei uns in Magdeburg und ich war als Notarzt im Stadion. Ich durfte sozusagen am Spielfeldrand dabei sein. Und dann passierte eine Verletzung. Und der Vereinsarzt, mein Kollege Dr. Braun, winkte mich zu sich und ich war dann plötzlich in der Kabine bei einem der Spieler. So nah dran, richtig nah dran. Ich konnte mit ihm reden, ich habe den angepackt, also untersucht, ne, klar. Das war geil, das war cool, ja. Ganz nah dran. Und ich habe mir gedacht, genau so ist es heute. So war es damals für diese Kinder und so wichtig ist das heute, wenn wir bei Jesus angekommen sind. Und Jesus hat das nicht nur hier in dieser Geschichte so gemacht, er hat das auch an anderen Stellen immer wieder mal wiederholt. Offenbar ist ihm das wirklich wichtig gewesen. Ja, ein paar Verse vorher hat Jesus das schon mal gemacht. Na, da hatten seine Jünger, seine Mitarbeiter sich wieder mal darum gestritten, wer der Größte von ihnen ist. Und Jesus nimmt ein Kind, stellt es mitten in ihre Mitte und sagt, hier, wer so ein Kind annimmt in meinem Namen, der nimmt mich selber auf. Wenn ein Kind etwas geschenkt bekommt, dann nimmt es das, meistens jedenfalls, vor allem wenn es noch klein ist, an. Und dann gibt es strahlende Augen, wenn es denn ein schönes Geschenk war. Kein Abwägen, kein Taktieren, kein, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nee, das macht ein Kind nicht. Das nimmt es an und es freut sich. Es freut sich. Ich freue mich schon jetzt wie ein kleines Kind, wenn nächste Woche ich meinem Patenkind gemeinsam mit dem anderen Patenonkel ein Geschenk überreichen kann, wo, von dem ich sehr sicher bin, dass er sich darüber freut. Der ist schon 13. Und seine Augen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ein Kind nimmt das einfach an. Ein Kind sagt auch nicht, das kann ich doch nicht annehmen. Nee. Ein Kind nimmt das einfach an. Jesus legt das ganze Evangelium hier in diese Kinder und sein Handeln an den Kindern hinein. Menschen müssen zu Jesus kommen, das ist das Allerwichtigste. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und wir finden in der Bibel, hier wird ja nicht explizit ausgedrückt, dass die Kinder oder die Eltern sich gefreut haben und froh wurden. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass das der Fall war. Und an vielen anderen Stellen wird das auch begegnet. Und erzählt, dass Menschen nach der Begegnung mit Jesus froh wurden. Richtig fröhlich. Nicht nur irgendeine oberflächliche Fröhlichkeit im Sinne von Happiness oder von irgendwas. Nein, richtig tiefe Freude, richtig tiefer Frieden. Eine der beeindruckendsten oder berührendsten Schilderungen für mich ist die Schilderung, als Maria und Josef dann das kleine Jesuskind in den Tempel bringen, um es segnen zu lassen. Das war kein Zufall, das haben sie bewusst so gemacht, weil es Mose im Gesetz so geboten hatte. Und da war dieser alte Mann, der sein ganzes Leben, dieser Simeon, darauf gewartet hatte, den Heiland zu kennen. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Der kannte sich wahrscheinlich sehr gut aus im Alten Testament, in den alten Schriften. Die ganzen Jesaja-Stellen, wo auf den Retter hingewiesen wird, die hatte der wahrscheinlich alle drauf. Und dann kommt dieses Kind und wird vor ihn gelegt. Und tiefe Friede und überbordende Freude ergreift diesen alten Menschen. Und das verändert das Leben. Und er sagt das buchstäblich auch danach. Er spricht ein Gebet und sagt, Herr, jetzt kannst du mich eigentlich rufen, jetzt kann ich abtreten. Denn meine Augen haben deinen Retter gesehen. Das ist etwas Lebensveränderndes. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Jetzt mehr gibt es in meinem Leben eigentlich nicht zu machen. Und mehr brauche ich auch nicht wissen, mehr muss ich auch nicht erleben. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und das gilt für Zeit und Ewigkeit. So wie es Jesus an anderer Stelle im Johannesevangelium sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Nichts und niemand. Und das ist das, was die Weihnachtsfreude so besonders macht. Wenn Menschen bei Jesus angekommen sind und danach ihre Straße und ihren Weg verändert und fröhlich ziehen können. In einem neueren Weihnachtslied heißt es, die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Die Weihnachtsfreude hängt nicht am Baum zu Hause. Die Weihnachtsfreude ist das, was das Leben verändert, wenn ein Mensch bei Jesus angekommen ist und erkannt hat, der Retter ist da. Und ich glaube, wenn ich mir Weihnachten eine Krippe in die Wohnung stelle, aber Jesus nicht in mein Herz lasse, dann werde ich vermutlich Weihnachten verpassen. Bei allem Schönen, was wir sonst so genießen dürfen. Und das ist das, was ich euch auch wünsche, euch persönlich, jedem von euch und euch als Gemeinde, dass diese Freude und diese tiefe Friede bei euch sei und bei euch bleibe. Nicht nur jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, sondern auch darüber hinaus. Amen.